Check. Willkommen bei der Podcast der Bendy. Check.
Haben Sie schon einmal von COPD gehört? Das ist heute unter anderem Thema. Ich bin hier bei Jörg Adlasnik, 62 Jahre und in Vorarlberg ein bekannter Kabarettist, leidenschaftlicher Lehrer. Wir beginnen jetzt aber vom zweiten Leben. Hallo Jörg.
Servus, hallo Bande.
Wie geht's dir?
Mir geht's eigentlich hervorragend, also ich fühle mich tiptop wohl. Du hast mich gerade unterbrochen beim Lesen, was ich wieder kann.
Habe ja, entschuldige mich vielmals dafür, gell?
Konnte 4 Jahre lang nicht mehr lesen jetzt, deshalb bin ich ein bisschen drauf versessen. Aber dein Besuch freut mich.
Ja, erzähl, wie ist das gekommen? Was ist COPD? Und ich würde das als die zweite Chance sehen, die du gerade, oder dein zweites Leben, das du gerade leben darfst.
Also COPD, ganz kurz gesagt, ist eine chronische Lungenerkrankheit, resultierend aus chronischem Asthma. Und bei mir hat sich dazu gesellt ein sogenanntes Lungenemphysem, eine Krankheit, bei dem sich die Lungenbläschen praktisch selber verdauen, also eine sich selbst verdauende Lunge heißt das auch im medizinischen Fachbereich. Das endet früher oder später tatsächlich mit dem Erstickungstod. Und diese Krankheit ist nicht heilbar. COPD kann man eine Zeit lang hinauszögern mit einem relativ gesunden Lebensstandard, keine Luftverschmutzung inhalieren, natürlich nicht rauchen, regelmäßig Bewegung und so weiter. Aber es lässt sich nicht aufhalten. Und bei mir war die COPD und das Lungenemphysem schon recht fortgeschritten. Das heißt, für mich gab es nur eine Entscheidung. Entweder lebe ich noch zwischen 1 und 5 oder vielleicht noch 7 Jahre immer schlechter werdend. Oder ich riskiere eine Lungentransplantation.
Warst du ein schwerer Raucher?
Ich habe geraucht. Ob es vom Rauchen, das Rauchen ist sicher 100%ig schädlich. Wahrscheinlich ist es ein Gendefekt, oder? Ist es eine Krankheit, die auf einem Genbasis, auf einem Genfehler, aus einem Genfehler resultiert.
Die aber ging's dann zunehmend
genau
schlechter,
der Ursprung kam, ja. konnte mir der Arzt nicht erklären. Festgestellt wurde eine Lungenentzündung, eine verschleppte Lungenentzündung, das Problem natürlich verschärft hat und natürlich auch vorangetrieben hat, oder? Also die schlechte Lungenfrequenz, die schlechte Lungenkapazität. Und das wurde natürlich immer schlimmer. Und dass ich dann irgendwann entschieden habe, 2019, als die endgültige Diagnose auf dem Tisch lag, habe ich mich dann entschieden für eine Lungentransplantation. Bin dann zu Weihnachten 2020.
Während Corona?
Ja, kurz vor Corona.
Kurz vor Corona,
Nein, es war Corona. Es war Corona, zum Corona-Höhepunkt, ja, auf alle Fälle. Bin ich in ein sogenanntes CO2-Koma gefallen. Das ist eine Bewusstlosigkeit, die mit dem Tod endet, wenn du nicht ins Spital kommst, oder? Und daraus konnte ich gerettet werden, Gott sei Dank. Und danach habe ich beschlossen, eben mich listen zu lassen. Ich musste auch nach diesem Zeitpunkt mit der Schule, mit meinem Hauptberuf, Lehrer sein, musste ich aufhören, weil ich habe es nicht mehr erschnauft. Ich habe es auch nicht mehr geredet. Du hast reden, sprechen.
Du bist ja ein sehr kommunikativer Mensch, so kennt man dich, ja?
Von dem habe ich gelebt, oder? Mhm. Und länger als eine halbe Stunde reden war bei mir nicht mehr drinnen. Dann habe ich die ganze Prozedur zur Listung durchgemacht, das heißt die ganzen Untersuchungen, da wird dein Körper von der Haarspitze bis zum Zehennagel durchuntersucht, ob dir sonst nichts fehlt. Und danach kam ich endlich auf die Liste, habe dann entschieden, dass ich mich in Innsbruck transplantieren lasse. Österreich ist sehr bekannt für Transplantationen, auch für Lungentransplantationen, weil wir ja in einem Land sind, wo jeder, wie sagt man, Organspender ist.
Genau, automatisch.
Ja, automatisch. Da haben wir zu den Schweizern und Deutschen, die uns dafür beneiden, also die Kliniken beneiden uns, die Betroffenen beneiden uns dafür, haben wir natürlich in unseren Kliniken einen enormen Vorsprung an Praxis, an Transplantationen.
Aber in Vorarlberg ist das nicht möglich?
In Vorarlberg ist das nicht möglich. Es ist möglich bei uns in Wien, inzwischen in Linz und in Innsbruck.
Und wie lange musstest du auf diesen Platz dann warten?
18 Monate habe ich gewartet.
Was eigentlich sehr kurz ist,
ja, kann man es das ist, sagen, oder? Es ist die untere Grenze. Geheißen hat, das müssen wir mit 3 Jahren rechnen. Ich war froh um die Transplantation in 18 Monaten, weil inzwischen war es bei mir so arg, dass ich nicht mehr selber die Haare waschen konnte. Ich konnte mich kaum mehr selber ernähren. Also ich habe bis auf 60 Kilo abgenommen. Also ich brauchte einfach, um mich am Leben zu erhalten, brauchte ich Hilfe. Also
quasi Pflegefall schon.
Ja, ich war ein Pflegefall. Titeln, ja. Das hat dann meine Frau übernommen, die ich 2020 geheiratet habe. Nachdem ich eben die Diagnose bekommen habe, habe ich sie gefragt, ob sie diesen Weg mit mir gehen will. Und dann haben wir unsere Freundschaftsbeziehung, wie sagt man, amtlich gemacht. Wir haben haben uns verpartnert, dass alles seine rechten Wege geht, so wie man das anständigerweise auch macht.
Gute Entscheidung, ja.
Das war natürlich, für mich war das ein Riesenglück, oder? Aber sie hat mich zweimal aus dem Koma gerettet. Also ich habe mir praktisch zweimal das Leben gerettet.
So dein Engel.
Was schon recht angenehm war für mich, oder?
Ja.
was uns auch sehr zusammengebunden hat, das muss ich natürlich auch sagen, oder?
Das glaube ich, ja.
Na gut, dann hatte ich plötzlich den Aufruf bekommen nach 18 Monaten Wartezeit.
Da muss man, glaube ich, schnell reagieren.
Also wenn dieser Aufruf bekommst du den Anruf, der kam um 23:30 in der Nacht und dann hast du eine halbe Stunde Zeit und dann holen sie dich ab. Natürlich hast du den Koffer schon gepackt, den hast du einfach, da bekommst du die Richtlinien von der Klinik in Innsbruck, was du alles beieinander packen musst, weil du jederzeit abrufbar sein musst. Gut, man hat mich dann abgeholt, das ging dann alles ruckzuck. Gott sei Dank wurde ich auf der Stelle noch im Rettungsauto mit Sedierungsmittel beruhigt, weil das ziemlich nervenaufreibend ist. Ich, auch wegen dem Atmen, ich konnte es kaum mehr atmen.
Keine Frage, ja.
Dann wurde ich einen Tag lang in der Klinik noch untersucht, ob keine Entzündungen vorliegen, keine Erkältungen, ob die Herzklappen, die ganzen Herzfunktionen, ob die in Ordnung sind und so weiter, oder? Mhm. Dann wurde ich vorbereitet zur Operation und am Tag danach, am Abend, in den OP-Saal geschoben. Dann habe ich noch mit dem Christoph Krapf, das war mein Chirurg, ein wunderbarer Tiroler, ein sehr pragmatischer Mensch, ein völliger begabter Handwerker, also Handwerker wirklich am Menschen, oder? Weil so eine Lunge herauszuschneiden oder ein Herz herauszuschneiden, glaube ich, man muss da ziemlich ruhige Finger haben und so. Also alle Achtung.
Mehr von Vorteil.
Auf alle Fälle habe ich mit ihm noch ganz kurz besprochen, dass er ja nicht vergisst, falls irgendetwas schief läuft, dass er nicht irgendwelche Maschinen anstellt, sondern mich einfach sterben lässt, oder? Er hat gemeint, das würde er gerne tun, wenn das so weit käme, aber er hoffe, dass das alles gelingt. Dann ging die Operation in 8 Stunden. Dann erwachte ich einen Tag später in die Intensivstation, oder? Ohne Schmerzen, ohne nichts.
Wie war das dann? Das Atmen, musstest du das wieder lernen? Wahrscheinlich, oder?
Das ist eine gute Frage. Das Atmen musste ich komplett wieder lernen.
Komplett,
weil
okay.
Mit der COPD fängst du ein ganz anderes Atmen an. Also du atmest viel flacher. Du atmest immer mit der Schulter, mit dem Brustkorb, oder? Also du brauchst viel mehr Brust- und Schultermuskulatur, um die Lungen auseinanderzudehnen. Jetzt musste ich komplett wieder umlernen zu atmen. Und die ersten 2 Tage bekam ich noch Sauerstoff. Also ich hatte ja vorher schon 4 Jahre davor, habe ich Sauerstoff benötigt, künstlichen Sauerstoff. Und die ersten 2 Tage bekam ich noch Sauerstoff, einfach zur Sicherheit für mich, eher aus psychologischen Gründen. Und danach ging es ohne Sauerstoff und das ging dann relativ schnell ganz normal. Schlimm waren nach der OP die Wahnvorstellungen von, das sind, wie sagt man, Rückwirkungen von der Narkose, von den starken Narkosemitteln. Da hatte ich tatsächlich fast 8 Tage lang Wahnvorstellungen, aber nicht im Schlafzustand, sondern im Wachzustand. Das ist relativ eine ganz, ganz grausame Sache. Also du sitzt vor dem Fernsehen und plötzlich, anstatt dem C2-Moderator zuzuhören, siehst du andere Bilder, hörst du anderen Ton. Und du weißt aber, dass du gerade C2 schaust.
Also das ist mit diesem Bewusstsein im Hinterkopf. Mhm. Okay.
Also es ist wie ein ganz schlechter LSD-Trip, auf dem du hängen geblieben bist, oder?
Okay.
Also das war ganz, ganz unangenehm.
Ist das eine Nebenwirkung oder hat das?
Das ist eine Nebenwirkung. Dass sie so stark war, ist eher selten. Aber bei mir hat das eben dementsprechend ausgelegt. Früher hatte ich körperlich keine Probleme, also keine Schmerzen.
Okay. Und die Lunge ist von einem, weißt du das, wer der Spender war, oder ist das alles sehr anonym?
Also zuerst einmal dem Spender bin ich nach wie vor enorm dankbar, aber bei uns ist das so, oder in den westlichen Ländern, in europäischen Ländern ist es so, dass man über den Spender überhaupt nichts erfährt.
Männlich, weiblich, Motorradfahrer? Nein. Oder?
Ja. Männlich, weiblich, Alter, gar nichts. Die Nationalität, gar nichts.
Also komplett anonym.
Es gibt einen internationalen oder einen europäischen Pool für Transplantationsorgane. Aus dem wird das dann verteilt in ganz Europa. Und Österreich wird dort ein bisschen bevorzugt, weil wir natürlich auch die Hauptlieferanten sind an Organen wieder.
Oder? Für andere Länder.
Ja. Mhm. Natürlich kommt es auch auf die Geografie drauf an. Also wir bekommen oft Organe aus italienischem Raum oder kroatischem, slowenischem Raum, österreichischem Raum natürlich. Aber woher, wie alt, das weiß ich alles nicht. Und das ist doch gut so. Da werden auch nie Nachfragen beantwortet oder so weiter. Das bleibt absolut verschlossen und geheim. Da werde ich nie etwas erfahren. Und die Angehörigen des Toten natürlich auch nicht. Finde ich eine perfekte Lösung. Die ganze Verteilung der Organe scheint bei uns relativ gut zu funktionieren, also in Europa. Und mit einem fairen Verteilungsschlüssel. Von daher sind wir auch im österreichischen Gesundheitssystem irrsinnig gut aufgehoben. Also ich habe mich umgeschaut in Schweizer Kliniken oder in deutschen Kliniken. Dort macht man diese Operation natürlich auch. Aber nie in der Intensität und auch zum Teil nicht in der Qualität, wie sie in Österreich zum Teil vorherrscht. Und die ganzen Bedienungen, also wie ich danach betreut wurde nach der Intensivaufenthalt, 14 Tage intensiv, kam ich nach Natters in Tirol. Das ist eine Nachbetreuungsklinik für, glaube ich, 7 oder 8 Wochen. Und Da habe ich wieder gelernt zu gehen, Muskulaturaufbau, weil ich war ja ziemlich am Ende. Mhm. Und die hat mich also ziemlich aufgebaut und nach 2 Monaten wurde ich nach Hause geschickt. Und dann habe ich natürlich, war noch relativ schwach, musste also die ganze Muskulatur wieder aufbauen. Inzwischen ist es jetzt 14 Monate her. Ich habe 20 Kilo zugenommen wieder, aber bin jetzt wieder auf Normalgewicht und natürlich wieder einen normalen Muskelaufbau.
Ich kann mich erinnern, dass du extrem gut Liegestütze machen konntest. Wie viel schaffst du im Moment oder machst du das gar nicht mehr?
Oh ja, ich trainiere jeden Tag tatsächlich 2 Stunden. Aber nicht nur Liegestütze, sondern vor allem
ich. Aber damals waren es, glaube ich, so 100 Liegestütze ja, wie ein Klacks, oder? Das hast du immer hinbekommen, ja. Geht das jetzt auch wieder?
Also die Liegestütze funktionieren nicht ganz, aber nicht wegen der Muskulatur, sondern wegen der Vernarbung an der Brust.
Okay.
Also die Brust wurde natürlich 2-mal aufgeschnitten, also links und rechts wurde geöffnet. Oder dass man zuerst die linke Brust nimmt, die linke Lunge nimmt und dann die rechte Lunge. Oder? Und mit der Vernarbung, die läuft direkt unter der Brust, beiden Seiten. Da ist das, die Muskulatur baut sich dort anders auf als wie bei den Armen und so weiter. Oder? Deshalb ist Liegestütz noch sehr unangenehm. Also da muss ich jetzt einfach
mal warten. Aber du warst immer ein fitter Kerl und jetzt wieder?
Also wie nur jetzt wieder relativ tiptop beieinander. Ich fahre viel Fahrrad und also habe keine Probleme, habe zu fast 100% Luftkapazität, also Lungenfunktion. Also werte wie ein 20-30-Jähriger. Muss also eine sehr gesunde, gute Lunge gewesen sein.
Thema Nikotin, also es war vielleicht auch ein Nichtraucher, oder?
Oder ein Nichtraucherin. Und du selber? Während der Listung schon Nichtraucher sein, weil sonst wirst du nicht gelistet, sonst bekommst du keine neue Lunge.
Das war dann ein abruptes Ende.
Ja, da musste ich
Nikotin.
Ein abruptes Ende schaffen. Ich musste alle 14 Tage Urin abgeben zur Probe. Also sind sie gerade in Innsbruck sehr, sehr streng. Also strenger als in anderen Kliniken anscheinend. Und finde ich aber okay, weil immerhin verdanke ich mein Leben einem anderen Leben. Das wieder zu vergeuden oder wieder aufs Spiel zu setzen, wäre ein bisschen respektlos. Und ganz ehrlich gesagt, das Rauchen geht mir hier und da ab. Aber wenn ich daran denke, wie ich am Schluss unter Luftmangel gelitten habe, dann genügt mir eine Sekunde daran zu denken, das geht mir nicht mehr ab. Also diese Phasen gehen relativ schnell vorbei.
Du hast ja lange geraucht, ja, denke ich.
40 Jahre.
40 Jahre, ja, genau. Ja.
Mhm. Ich habe gern geraucht. Ich habe
oft geraucht? Also was war das
nicht
am Tag?
Übertrieben, am Tag habe ich eine Packung
geraucht. Eine Packung, okay.
Ja. Na, sei es, wie es wolle, diese Zeit ist vorbei. Damit hat auch im Prinzip ein neues Leben begonnen. Deine Frage war ja, es ist ein neues Leben und es ist tatsächlich ein neues Leben, weil wahrscheinlich würde ich heute ohne Transplantation nicht mehr leben. Ja. Weil die CO2-Komas, die häuften sich und irgendwann ist es so weit, dass sich die Lunge nicht mehr selber holen kann. Das heißt, die Lunge kommt nicht mehr selber zum Schnaufen und dann ist es vorbei. Und dann komme ich entweder an die eiserne Lunge, also früher eiserne Lunge, das heißt künstliche Beatmung, oder eben einfach sterbe.
Ja, Jörg, du zählst zu den bekanntesten und erfolgreichsten Kabarettisten. Im Zuge dessen muss ich natürlich Namen wie Stefan Vögel und Maria Neuschmidt nennen. Mhm. Grüß Gott in Vorarlberg ist, glaube ich, bis heute das meist gespielteste, meist gesehenste Kabarett des Landes. Mhm. Geht dir das ab?
Ganz kurz, die Kabarett-Szene um Stefan Vögel, die wurde gegründet 1999, da waren wir zu 1, 2, 3, 4, 5 Personen, oder? Dann war die Maria dabei, die Gabi Fleisch, der Roland Ehlensohn, der leider verstorben ist schon, und ich und der Stefan natürlich. Und Stefan hat die ganzen Texte immer geschrieben. Das waren alle Kabarets, alle die Grüß Gott im Vorarlberg Kabarets, das waren absolute Publikumsrenner. Das sind Nummernkabarets gewesen, die natürlich den Vorarlberger hauptsächlich auf die lustige Art und Weise dargestellt haben, seine Marotten, seine Idiotien, seine ganz normalen Tätigkeiten. Und dann kamen natürlich Sachen wie das Kabarett von Stefan mit Maria, Schaffer-Schaffer-Hüselbauer, das bis heute noch erfolgreichste Kabarett im ganzen Land. Und dann haben Maria und ich 5 oder 6 Kabarets zusammengespielt. Oder? Da kam schon einiges auf
dann wurde ja das FOFO gegründet, das Vorarlberger Volkstheater.
Das Volkstheater wurde gegründet, das Vorarlberger Volkstheater wurde gegründet.
Also aber du hast, glaube ich, nie als Solo-Kabarettist...
Als Solo-Kabarettist war ich nie unterwegs.
Agiert, nein, du warst immer zu zweit mit Maria oder mit anderen.
Ja, ich habe das auch nie als meinen Haupterwerb begriffen. Ich habe das immer aus Spaß gemacht. Also ich musste nie davon leben, Gott sei Dank. Ich habe das wirklich aus Spaß gemacht.
Hätte sie ja funktioniert, aber deine Leidenschaft, Schule, Lehrer zu sein...
Wollte ich nie aufgeben dafür.
Die wolltest du nie aufgeben.
Damit hatte ich natürlich auch eine ungeheure große Unabhängigkeit. Also ich war nicht abhängig von einem Veranstalter oder von einem Geldgeber und so weiter. was ja unsere Kabarets immer ausgezeichnet haben, wir waren nie gesponsert, also vom Land oder vom Staat gesponsert, wurden wir nie. Wenn wir gesponsert, haben wir selber Sponsoren gesucht oder sie haben uns gefragt, ob sie uns Produktwerbung platzieren dürften. Also das war schon eine ganz schöne Zeit, wunderschöne Zeit, die geht mir natürlich ab. Es wird vielleicht, also irgendetwas möchte ich noch machen, oder? Aber dazu war jetzt noch die Zeit noch nicht reif. Das heißt, wahrscheinlich lasse ich dieses Jahr noch vorübergehen und da werde ich dann mit, vor allem eben mit Maria habe ich schon gesprochen. Wir haben regelmäßig Kontakt.
Und Gabi Fleisch ist ja auch noch aktiv.
Gabi Fleisch sind alle aktiv. Stefan ist aktiv. Ja, und die bleiben auch noch Jahre aktiv. Also das sind zwar alles alte Menschen schon, aber wir werden natürlich auch
das Kabarett... Aber dass es so ein Revival geben würde, wo alle zusammenkommen halt in einem Kabarett...
Ist theoretisch möglich. Wurde ja auch schon besprochen, oder? Aha. Aber noch sind die einzelnen Leute mit sich selber so beschäftigt.
Weil sie also ist noch nicht der richtige Zeitpunkt da.
Auch wirklich aktiv Geld verdienen müssen, oder? Mhm. Aber irgendwann wird die Zeit kommen, in der wir selber so alt sind. Und dann sage ich immer, dann werden wir wieder für andere alte Menschen aus unserem Umkreis spielen. Weil junges Publikum zu generieren, ist schwierig. In unserem Alter wird das schon wirklich schwierig. Also das ist eine eigenartige Erfahrung. Aber wirklich, junges Publikum hat ihre eigenen Humor, ihren eigenen Spaß und ihre eigenen Kabarettisten.
Ja, so quasi jede Generation, ja. Das sind dann vielleicht die Influencer richtig, von heute, richtig, die das ja. anders machen.
Ganz gute Sachen dabei, ganz gute Sachen, ganz schlechte Sachen dabei.
Auch natürlich, oder? Wie immer.
Aber es wird sich auch die Zeit ergeben, was bleibt, was nicht bleibt. Oder? Mhm.
Aber es ist nicht ausgeschlossen, das klingt immer sehr vielversprechend, ja. Was war denn so deine Lieblingsrolle, retrospektiv betrachtet?
Ja, also die Lieblingsrolle von mir war immer der nörgelnde, handfeste, etwas konservative, auf gut Deutsch oder auf dem Dialekt gesagt, erklärter Lorde-Typ. Hilft mir jetzt, eine Übersetzung zu finden in Deutsch. Es gibt keine Übersetzung in Deutsch. Der Lorde-Typ ist...
Ja, gute Frage. Ja. Es ist eher so der Griesgrämige.
Der Griesgrämige, aber doch nicht humorlose, der alles über sich ergehen lässt und doch anständig ist der auf alles schimpft, aber doch alles annimmt. Eigentlich der Typ...
Der Xieberger Wiener vielleicht. So.
Der Xieberger Wiener, ja. Das ist kein schlechter Ausdruck. Xieberger Wiener, kein schlechter Ausdruck.
Ja. Ja, das hast du auch gelebt. Ja, und wir haben ja zeitlang leider sehr kurz zusammengearbeitet. Ja? Ich wusste da nie, also du warst dann ja original einfach. Also die Rolle hast du auch im Alltag oft gelebt. Also das gab da Jörg live.
Also ich liebe das auch heute noch und das habe ich Gott sei Dank behalten. Das heißt, ich kommuniziere mit allen Menschen sehr gerne.
Mhm. Du bist einfach ein extrovertierter
Typ. Ja, extrovertiert, ja. Mhm. Ich gehe auch auf Leute offensiv zu. Ich bin sehr gerne politisch inkorrekt. Das heißt, wenn mich jemand mit seiner politischen Korrektheit nervt, oder, dann kann es natürlich sein, dass ich absichtlich entsprechend inkorrekt bin.
Das triggert dich dann, nehme ich an, ja.
Und solche Provokationen liebe ich natürlich. Ich liebe aber auch den Humor anderer Menschen. Also ich liebe auch, wenn man mich auf den Arm nimmt.
Also humortechnisch eine Augenhöhe.
Ich mag es sehr gern, wenn man mich in
Anführungszeichen, du kannst auch
in Anführungszeichen intelligent verarscht, liebe ich das. Oder?
Okay.
Ja. Weil das ist natürlich immer eine Herausforderung an die Intelligenz letztendlich. Humor ist eine Intelligenzsache. Umso schärfer, umso böser manchmal der Humor ist, manchmal umso klüger, dass er ist. Mit Menschen selber hatte ich nie Probleme, Gott sei Dank. Wohl ganz, ganz selten. Eben, was ich hasse an Menschen, ist Borniertheit. Die einzige Waffe, die ich dagegen habe, weil schlagen darf man ihn nicht mehr, das ist nicht mehr erlaubt, das darf man einfach nicht mehr, ist der Humor. Und der kann manchmal gegen Borniertheit ist eine sehr, sehr starke Waffe.
Da kommst du dann halt immer schwer bewaffnet.
Ja. Ja.
Ja, im Alltag, ja. Vielleicht abschließend noch ein Lieblingswitz. Du bist ja ein Witzprofessor, würde ich sagen. Also ich habe immer extrem lachen müssen, ob deinen Sprüchen, Witzen und auch sagenmäßig kannst du das auch sehr, sehr gut rezitieren, aber so weit gehen jetzt heute nicht. Irgendein Witz darf auch im Dialekt sein, wo dir spontan einfällt.
Nach dem Motto, ein guter Witz freut aller Witz.
Genau,
ja, also,
genau
so. Jetzt hast du mich ein bisschen zu schnell gefragt, aber ich komme gleich drauf, aber nicht, dass mir nur unanständige Witze einfallen oder eben politisch inkorrekte Witze. Das aber
darf beides sein.
Ja. Ganz einfach ein ganz kurzer Witz. Warum hat man damals Jesus Christus ans Kreuz genagelt und nicht einfach erschossen? Ganz einfach. Weil dann müsste man in der Kirche, anstatt sich zu bekreuzigen, jedes Mal Peng, Peng, Peng ausrufen.
Okay, super. Das ist ein schöner Schlusssatz. Lieber Jörg, vielen herzlichen Dank für das angenehme Gespräch. Weiterhin alles Gute, ganz viel Luft und ich hoffe, wir sehen dich wieder mal auf der Bühne. Das wäre ein Herzenswunsch von mir.
Ja, Danke, hoffe ich auf. Darf ich noch ganz kurz etwas sagen?
Gerne.
Man fragt mich oft, ob ich ein anderer geworden bin, oder? Jetzt. Das heißt, ich bin älter geworden, ich bin ein anderer geworden, aber ich bin derselbe geblieben. Das wollte ich noch sagen.
Dasselbe enfant terrible.
Letztendlich,
habe ich jetzt nicht gesagt, ja. Super.
Gut, danke schon
da
mal.
Da bleibst du.
Hat mich gefreut. Tschüss, Jörg. Danke.
Das war eine Folge von der Podcast.